Milieu oder Mikrobe? Euer kritischer Gesundheitspodcast zum Nachdenken, Mitdenken und Selberdenken mit Dr. Jens Frese und Axel Sonnenberg. Herzlich willkommen.
Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, eine neue Folge von unserem Podcast. Hallo Jens.
Ja, moin moin, grüß Gott. Freue mich auf ein neues Thema und ein spannendes, aber wichtiges Thema, gerade wenn man in Bezug auf Gesundheit, Langlebigkeit denkt, ja, dann brauchen wir, ja, wie soll ich mich ausdrücken, brauchen wir mehr Cholesterinsenker oder brauchen wir mehr Biomarker, die unsere Fitness widerspiegeln, die uns sagen, wo stehen wir denn eigentlich? Und da mal meine Frage, Axel, du bereitest dich ja gerade auf deinen Marathon vor, wo stehst du denn eigentlich?
Ja, also ich glaube, ich stehe ganz gut da mit meinen Ausdauerleistungen. Meine Herzfrequenz bestätigt, sie ist halt im guten Rahmen. Und ich fühl mich gut dabei. Und deshalb können wir heute mal auf den aussagekräftigen Marker, den du gerade ansprachst, können wir heute mal drauf eingehen. Der Jens sagt es gerade, wir haben einen aussagekräftigen Marker, auch und unter anderem auch für Langlebigkeit. Und wer uns regelmäßig hört, der weiß, wir hatten ja Longevity, Langlebigkeit, hatten wir ja schon mal thematisiert. Und deshalb, wie der Jens gerade gesagt hat, haben wir uns heute mal den Marker rausgegriffen. Und der Marker nennt sich VO2 Max. Was es damit auf sich hat und wie man ihn verbessern kann, was er aussagt, wie man ihn berechnet, wie man ihn misst und was auch limitierende Faktoren sind, das werden wir heute alles diskutieren. Und dieser Marker ist halt wirklich eine aussagekräftige Zahl für unsere Fitness. Und deshalb steigen wir direkt mal ein, Jens. Was heißt eigentlich VO2 Max? Was macht das eigentlich?
Ja, wie du ja weißt, habe ich ja viele, viele Jahre und eigentlich schon fast 2 Jahrzehnte Fitnesstrainer auch ausgebildet und habe mich ja mein Leben lang eigentlich mit Fitness beschäftigt. War mit 12, 13 Jahren war ich zum ersten Mal in einem Kraftraum, weil meine Beine so dünn waren. Ich wollte im Fußball unbedingt besser werden und im Tennis und so weiter. Badminton habe ich damals gespielt. Naja, und dann fing ich halt an, mich mit Fitness auseinanderzusetzen, erstmal im praktischen Bereich und dann wuchs auch immer mehr die Idee, das Ganze auch theoretisch zu verfestigen. Also habe ich dann logische Konsequenz Sport studiert und aus diesem Sportstudium ist dann eine Weiterbildungsakademie geworden, wo wir eben sehr lange Fitnesstrainer für die Fitnessstudios der Republik ausgebildet haben. Und da spielte eben die kardiovaskuläre Fitness natürlich auch eine große Rolle. Also nicht nur die Fitness in Bezug auf Kraftfähigkeiten, sondern eben auch die Herz-Kreislauf-Leistung, diesen wichtigen Parameter, den du jetzt gerade erwähnt hast, den ich dann auch nochmal in meiner Doktorarbeit aufgenommen habe später. Und das will ich hier nochmal ganz dick unterstreichen, für mich das vielleicht der Biomarker ist, der uns letztendlich etwas aussagt darüber, wie gut wir ja letztendlich bis in die Zelle hinein, bis in die Mitochondrien hinein funktionieren, dass wir morgens aus dem Bett springen und Hurra schreien und Berge versetzen wollen. Ja, das ist eigentlich der Normalfall, motiviert zu sein, motiviert in den Tag zu gehen und auch die Energie dafür zu haben. Einer meiner Professoren sagte mal so schön, life is all about energy. Wir sehen ja heute ganz viele Menschen, die haben tagsüber wenig Energie und nachts können sie nicht schlafen. Also einen gestörten Biorhythmus. Und viel hat eben mit unseren Mitochondrien zu tun. Da muss letztendlich der Sauerstoff ankommen, den wir atmen, den wir einatmen. Dann wird er transportiert, er wird dann praktisch verladen auf unsere Erythrozyten, auf unsere roten Blutkörperchen. Und die Erythrozyten müssen dann den Sauerstoff eben in die letzten Winkel des Körpers bringen. Und viele werden das schon gehört haben oder auch wissen aus dem Umfeld. Das funktioniert eben bei zum Beispiel Diabetikern immer weniger gut. Der diabetische Fuß, den viele vielleicht schon mal gesehen haben oder davon gehört haben. Wir haben ihn damals auch in der Sportmedizin, Axel, an der Deutschen Sporthochschule präsentiert bekommen. Und unser Sportmediziner damals sagte, naja, meine Damen und Herren, es ist ja nicht so schlimm, wir haben ja zwei Füße. Und dann ging er erstmal raus vor die Tür und musste erstmal 5 Zigaretten rauchen. Und ist dann leider eben auch an einem Lungenkarzinom früh verstorben. Ja, auch Menschen, die das predigen, haben natürlich menschliche Schwächen. Und ja, das ist zum Beispiel einer der wesentlichen Einflussfaktoren, der uns auch diese VO2 Max sabotiert. Na, nämlich diese ständige Inhalation von Karzinogenen, von toxischen Substanzen auf der einen Seite. Aber eben der Bewegungsmangel. Der Bewegungsmangel, der dazu führt, dass die sogenannte VO2 Max, um das jetzt nochmal kurz zu erklären, was sich da eigentlich drunter verbirgt. Es geht um die maximale Sauerstoffaufnahmekapazität. Also, ich sitze auf einem Fahrrad, ich mache einen Stufentest, den vielleicht der ein oder andere schon mal in einem Fitnessstudio gemacht hat. Man kann dann bei 25 Watt beginnen oder manchmal beginnt man bei 50 oder 75 Watt und steigert dann um 25 Watt immer entsprechend die Wattleistung. So, und gleichzeitig nimmt man dann parallel mit einem Instrumentarium, man bekommt dann so eine Maske auf und diese Maske, die misst dann praktisch die Ein- und Ausatemluft. Und kann dann bestimmen über eine bestimmte Gerätschaft, wir haben viele Jahre diese Gerätschaft auch bei uns selbst im Fitnessstudio gehabt, wie viel Sauerstoff ich eigentlich aufnehme bei wachsender Wattleistung. So, und die steigt dann natürlich normalerweise an, ja, ob wir jetzt bei 25 oder bei 125 Watt sind, verbraucht eben oder braucht eben deutlich mehr Sauerstoff, um diese Leistung dann auch in Energie zu überführen. Und das können wir dann in Form von Kurven dann entsprechend darstellen. Und dann sieht man beispielsweise, dass die Sauerstoffaufnahme immer weiter steigt von Stufe zu Stufe. Und irgendwann kommen wir an diesen Kipppunkt. Und wir nennen das dann Leveling Off. Da können wir jetzt vielleicht über die Willenskraft noch weitere Wattstufen treten oder laufen, je nachdem, ob man das auf dem Laufband macht oder auf dem Ergometer macht. Nur es kommt nicht mehr Sauerstoff in den Körper hinein. Ja, das kennen wir vielleicht noch vom Cooper-Test. Beim Cooper-Test haben auch nicht die gewonnen, die beste Ausdauerleistungsfähigkeit hatten, sondern diejenigen, die eben die höchste Willenskraft hatten. Ja, die also unbedingt gewinnen wollten und die am schnellsten nach 3000 Meter dann ins Ziel wollten. Oder der Cooper-Test sind ja diese 12 Minuten, die der ein oder andere noch kennt, die wir dann um den Sportplatz gehechelt sind und dann hat man eben gemessen, wie weit ist man dann letztendlich gelaufen. Und die, die den stärksten Willen hatten, sind natürlich vorne angelaufen, aber natürlich auch die, die am meisten Sauerstoff aufnehmen konnten. Und um das Ganze noch kurz zu beenden, irgendwann gibt es halt so eine Art Leveling Off, das heißt, die Kurve steigt dann nicht mehr, wir könnten dann die Wattstufen weiter nach oben schrauben, aber es kommt eben nicht mehr Sauerstoff in den Körper hinein. Das bedeutet, wir können dann den Sauerstoff zwar nutzen, um daraus in die Mitochondrien entsprechend Energie zu produzieren, aerobe Energie, aber es wird nicht mehr. Ja? Und damit steigen dann natürlich die sogenannten anaeroben Prozesse. Ja? Wenn wir dann weiter steigern würden, die Wattleistung weiter steigern würden, dann würden wir das über den anaeroben Stoffwechsel noch hinbekommen, aber nicht mehr über den aeroben Stoffwechsel. Der kippt dann sozusagen ab und steigert sich nicht mehr. Und je nachdem, wie gut man trainiert ist oder wie gut man eben insgesamt drauf ist, hat man eben eine hohe oder eine niedrige VO2 Max. Und das zeigt uns letztendlich das Fitnesslevel an, aber es zeigt uns auch noch viel mehr an.
Ja, da steigen wir jetzt mal ein, Jens. Du sagst gerade, es zeigt uns den Fitnesslevel an. Und jetzt für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, lass uns mal den Fitnesslevel anschauen. Gibt es da Werte? Oder du hast bestimmt, ich weiß natürlich, du hast uns Werte mitgebracht. Was ist denn ein guter Wert für die VO2 Max? Wir müssen da wahrscheinlich unterscheiden zwischen Otto-Normalverbrauchern, zwischen Spitzensportlern, zwischen Hobbysportlern, aber auch Menschen, die halt Erkrankungen haben, Herz-Kreislauf-Erkrankungen haben. Wie sind da die Werte ausgeprägt? Nimm uns mal mit.
Ja, erstmal muss man sagen, dass ich glaube, die wenigsten Zuschauer ist ja Quatsch, aber Zuhörer überhaupt wissen, was ihre eigene VO2 Max ist. Ich habe ja schon mehrfach gesagt, auch im Podcast, wenn ich jetzt Gesundheitsminister wäre, dann würde ich den über die Krankenkassen alle 5 Jahre, vielleicht alle 3 Jahre sponsern. Warum? Weil das eben ein wichtiger Indikator ist für abnehmende Fitness. Abnehmende Fitness bedeutet eben irgendwann auch in diesen Tipping Point zu kommen, wo wir auch in eine chronische Erkrankung abdriften können, wenn man zum Beispiel an metabolisches Syndrom, an Typ-2-Diabetes und an vielen assoziierten Erkrankungen, die damit zusammenhängen, dann denkt. Und ja, der Parameter ist nicht so einfach zu erheben, weil man da bestimmte Gerätschaften für braucht. Wir hatten schon über die Atemgasmaske, hatte ich kurz erwähnt. Das heißt, das ist über eine Polaruhr oder eine Garmin-Uhr jetzt nicht einfach so zu messen. Die können das zwar in gewisser Weise interpolieren. Also über bestimmte Berechnungsmethoden können Sie sich annähern an dieses VO2 Max. Aber letztendlich brauchen wir dafür ein sportwissenschaftliches oder sportmedizinisches Institut, was diese entsprechenden Gerätschaften hat, um diese Messungen auch durchzuführen. Die Messungen sind nicht ganz günstig, bekommt man jetzt nicht für 20 Euro, sondern da muss man schon mal 200, 250 Euro investieren. Wie gesagt, wäre ich der Gesundheitsminister, ich würde das sponsern, weil ich das für einen vielleicht den wichtigsten Gesundheitsfaktor überhaupt halte. Die Ausdauer, Leistungsfähigkeit bestimmt letztendlich viele andere Fähigkeiten, bis hin zu Gebrechlichkeit, wenn man an das Thema Longevity denkt. Und da gehört vielleicht auch noch die Griffkraft dazu, auch noch ein ganz wichtiger Parameter, also wie viel muskuläre Kraft ich habe, wie viel Kraft kann ich aufwenden. Da gibt es ein Instrumentarium, das wären so die zwei für mich wichtigsten Parameter, Biomarker, die man so im Laufe des Lebens immer mal wieder checken sollte, gerade wenn man mal so in den letzten 20 Jahren vom Pfad der Tugend abgekommen ist, hat jetzt viel im Berufsalltag zu tun gehabt, ist so auf der Karriereleiter nach oben gerutscht, hat sich da in eine Richtung bewegt, die mit Bewegung nicht mehr so viel zu tun hat, wo man so praktisch die Bewegung nicht mehr stattgefunden hat, dann wäre es schon irgendwann wichtig, so, wenn man so die fünfte, sechste Lebensdekade erreicht, mal wieder zu wissen, wo man da eigentlich steht. Und um jetzt so ein paar so da Dimensionen auch mal deutlich zu machen, damit die Zuhörer wissen, was bedeutet das eigentlich? Man misst das in Milliliter pro Kilogramm pro Minute. Das heißt, man bekommt einen absoluten Wert aus der Messung und das muss man dann relativieren auf sein Körpergewicht. Und dann bekommt man eben die sogenannte relative VO2 Max, also Milliliter pro Kilogramm pro Minute. Das sagt uns, wie viel wir in der Lage sind, pro Minute an Sauerstoff letztendlich aufzunehmen. Und um mal ein paar Zahlen zu nennen, ein Herzpatient, das sind ja in der Regel nicht die 20-Jährigen, sondern das sind in der Regel die 70-, 80-Jährigen, die liegen bei 19,2 Milliliter pro Kilogramm pro Minute. Und wenn man das mal so in ein anderes Extrem, wenn man ins andere Extrem schaut, so Lance Armstrong, gut, da war auch ein bisschen Doping dabei, aber die Radsportler, die haben dann über 70, teilweise über 80. Lance Armstrong hatte 85 Milliliter. Und Sportstudenten kommen so in den Bereich von 45 bis 60 Milliliter. Vielleicht auch nochmal eine prominente Sportart zu nennen. Fußballer beispielsweise haben so um die 60, 65 Milliliter. Und Mittelstreckenläufer, wir hatten ja jetzt gerade die Olympischen Spiele, da hat vielleicht ein oder andere auch mal wieder 5000 Meter oder 10.000 Meter geschaut. Die haben so in etwa 70 Milliliter. Basketballer, ich habe selber mal eine Bundesliga-Basketballmannschaft eine längere Zeit gemessen. Die liegen so bei 50. Ja, also Ballsportarten sind zwar prädestiniert, man muss viel laufen, aber da ist auch viel anderes Zeug im Spiel. Man muss viel springen, hat kurze Sprints, Intervalle. Also man hat nicht so diese langen Läufe, die du ja kennst vom zum Beispiel Marathontraining. Naja, und da sehen wir dann eben auch die größten Werte bei Laufsportlern, bei Radsportlern und vielleicht mal um den Weltrekord oder wahrscheinlich Weltrekord, also der maximalste Wert oder einer der maximalsten Werte, der gemessen wurde, hat man im Journal of Applied Physiology 2019 publiziert. Und das war ein Typ, der vom Skisport eigentlich kam. Und der ist dann in den Radsport gewechselt und hat nur, auch Wahnsinn, nur 3 Jahre trainiert. Und nach 3 Jahren hat er an den Juniorenweltmeisterschaften teilgenommen und hat dort sogar gewonnen. Und deshalb war dieser Typ auch so interessant für die Forschung, um sich dem mal vorzuknöpfen, was hat er eigentlich drauf? Und da hat man gesehen, dass der, halte ich fest, 96,7 Milliliter pro Minute pro Kilogramm Körpergewicht gebracht hat. Das ist einer der extremsten Werte, die je gemessen wurde. Vielleicht ist es der Weltrekord. Dann hat man aber auch gesehen, als der nach den Juniorenweltmeisterschaften dann weniger trainiert hat, ist dann eher in so ein Erhaltungstraining übergegangen, ist er auch sehr schnell wieder gefallen auf so etwa Werte von 80. Ja, das ist das, was wir üblicherweise bei Tour de France-Fahrern sehen, was eben Menschen drauf haben, die jeden Tag auf dem Rad sitzen, die, ja, keine Ahnung, 200, 300 Kilometer jeden Tag fahren. Und du, Axel, ich frage mich immer, wo man die Motivation hernimmt. Ich meine, bei dir ist das ja schon grenzwertig, morgens um 6 aufzustehen, dann erstmal eine Einheit zu machen, dann noch so nebenbei. Arbeitet man ja noch dann eben 6, 8 Stunden, je nachdem. Und dann macht man die zweite Einheit, um sich dann für den Berlin-Marathon vorzubereiten.
Ja, aber was soll ich sagen? Es ist, die Motivation ist wahrscheinlich wie bei dir. Wie kommt man da drauf, bei 40 Grad auf dem Tennisplatz mittags um 12, 1 Uhr zu stehen? Ich glaube, das hatten wir auch schon mal erwähnt. Ja, uns treibt einfach die Freude an der Bewegung an. Und wir sehen wahrscheinlich einen größeren Nutzen darin, zu laufen oder Tennis zu spielen, als einfach nur auf der Couch zu liegen. Denn ja, habe ich auch nachgelesen, wir haben auch recherchiert, ne? Also die VO2 Max nimmt halt stetig ab mit dem Lebensalter. Und ich habe so ein Zitat gelesen: Entweder wir finden uns mit dem Verfall ab oder wir tun etwas dagegen. Wie wir es ja auch hier immer im Podcast sagen, unser Lebensstil, viel hängt davon ab, wie wir dann halt auch altern. Wir hatten gerade davon geredet, VO2 Max, aussagekräftigster Marker für die Langlebigkeit auch. Und wir sagen ja hier im Podcast auch immer, und wir beide, ja, wir wollen halt gesund alt werden und nicht einfach nur 80 werden und jeden Morgen aber mit einem Cocktail aus 10 Pillen aufzuwachen. Von daher Bewegung, Ernährung, Ausdauertraining, Krafttraining, Koordination, das sind all die Themen, die uns auch im Alter unseren VO2 Max auf einem gewissen Level halten und damit wir halt nicht uns dem Verfall ausliefern. Und da sind wir nämlich genau bei dem Thema. Du hast gerade angesprochen, was tun Menschen eigentlich, damit sie einen guten VO2 Max bekommen? Wenn wir jetzt mal für unsere Zuhörer und Zuhörer erstmal klar, erstmal messen, damit man so einen Ausgangspunkt hat. Und jetzt habe ich einen bestimmten Wert gemessen. Und was kann ich denn tun, um meine VO2 Max dann auch zu verbessern?
Ja, vielleicht sollte man, Axel, noch mal erwähnen, was sind denn eigentlich Normwerte? Also wir haben jetzt gerade
Stimmt.
Extreme gehabt, ja, das waren Herzinfarktpatienten, die eher älter sind logischerweise oder eben Weltklasseathleten. Aber was hat denn der Normalo mit zum Beispiel 50 Jahren? Und da gibt es eine schöne Klassifikation, die werden wir dann auch verlinken zum Bundesamt für Sport. Das kann jeder nachlesen. Das beispielsweise 50 plus der 50- bis 54-Jährige sehr gut ist in der VO2 Max, wenn er bei 42 bis 46 Milliliter liegt. Sehr schlecht oder sehr schwach wären dann unter 24 Milliliter. Und dann eben, du hast es erwähnt, es nimmt im Laufe der Lebensdekaden, nimmt die VO2 Max immer ein bisschen weiter ab. Wenn wir dann so Richtung 55 bis 59 kommen, dann wäre exzellent oder sehr gut wären 40 bis 43 Milliliter und sehr schwach wären dann weniger als 22 Milliliter. Kommen wir jetzt so ins Rentenalter, also sind wir so um die 65, dann sollten wir noch eine VO2 Max haben von 37 bis 40 Milliliter und sehr, sehr schlecht wäre dann unter 21 Milliliter. Und wir haben ja gerade gehört, Herzinfarktpatienten haben 19 in etwa 19,7 Milliliter. Das heißt, wenn ich da am untersten Level bin, dann bin ich schon im Bereich der Herzinfarktpatienten. Jetzt werden die wenigsten unserer Zuhörer überhaupt wissen, wo sie stehen. Deshalb habe ich dir gerade auch gesagt, ich würde das wirklich als Standardmessung, als Prävention erstattungsfähig machen.
Auf jeden
Wäre ich
Fall.
Gesundheitsminister? Bin ich nicht, also müssen wir das hier im Podcast eben ja, breit erklären, dass man auch dieses Geld vielleicht mal investiert und sich mal an ein sportmedizinisches oder sportwissenschaftliches Institut auch wendet, um ja, für sich das auch mal herauszufinden, wo stehe ich denn jetzt eigentlich? Und wenn man dann sieht, dass man ja eher im unteren Bereich ist, dann kann man natürlich da viel dran tun. Du hast es gerade kurz erwähnt, was kann man tun? Ja, natürlich die Mutter aller Trainingsformen, nämlich das Ausdauertraining. Und hier hilft eigentlich schon sehr wenig. Das wissen wir auch zum Beispiel aus der Diabetesforschung, dass wir gar nicht so viel tun müssen, um unser Diabetesrisiko zu reduzieren. Spielt sich etwa ab bei 500 aktive Kilokalorien verbrannt pro Tag. Bedeutet, was sind 500 Kilokalorien? Das wäre jetzt ein Spaziergang von einer Stunde etwa. Wenn man also so ein Brisk Walking macht, ja, 6, 7, 8 km/h pro Stunde, dann kommt man so in diesen Bereich, dass man 500 Kilokalorien verbrennt. Das jeden Tag und du hast nahezu, ich will nicht sagen, gar kein Diabetesrisiko mehr, aber das geht gegen Null geht es auch nicht. Das hängt ja natürlich auch ein bisschen von deiner Ernährungssituation ab. Aber der Bewegungseinfluss hat hier nochmal einen größeren Effekt als der Ernährungseinfluss. Und letztendlich müssen aber beide Faktoren zusammenspielen. Wie Nicola Worm beispielsweise in seinem schönen Buch Die Flexicarb-Diät beschrieben hat, muss man sich seine Kohlenhydrate verdienen. Also will man sich mal die Süßigkeit gönnen. Will man sich mal den Honig im Müsli gönnen, dann muss man sich den verdienen. So wie du das jetzt machst, morgens um 6 Uhr raus, nüchtern Training, dann an die Müslischale, dann kann man auch vielleicht mal ein Teelöffelchen Honig dazu nehmen. Ja, wenn man seine Glykogenspeicher wieder auffüllt. Aber der nicht trainiert, der sich nicht bewegt hat, der muss auch keinen Honig zuführen. Der muss auch keine Kohlenhydrate zuführen, weil der hat seine Glykogenspeicher ja schon voll. Gut, das ist jetzt ein anderes Thema. Dann kommen wir zum Thema Low Carb oder High Carb. Sollen wir auch nochmal thematisieren. Aber zurück zum Thema VO2 Max. Wie kann ich sie erhöhen? Einmal durch Cardiotraining. Und hier muss man auch wissen, wo man steht. Und da gibt es ja hunderttausende Profile, die man sich im Internet runterladen kann, wenn man eben auf der Ebene ist. 65 Jahre, lange kein Sport mehr gemacht. Eine VO2 Max, die vielleicht so bei 25 liegt. Dann fängt man eben mit einem schnellen Spaziergang an und steigert dann Woche für Woche, Monat für Monat, bis man dann irgendwann in einem Lauftempo ist. Und dann, ja, dann kann man sich auch vielleicht Laufgruppen anschließen oder eben sich Laufpläne runterladen. Da gibt es ja auch sehr viele Online-Angebote von entsprechenden Profis, die dann das durchstrukturieren und Pläne dann für die Woche oder auch für den Monat anbieten. Da können wir vielleicht auch ein bisschen was verlinken, Axel.
Ja, auf jeden Fall. Da gibt's eine ganze Menge an Plänen, auch für Menschen, die gerade mit dem Cardio-Training beginnen. Wir verlinken das. Ich habe da einige Sachen, nicht nur für das Laufen, wenn der ein oder andere jetzt sagt, ah, ich möchte vielleicht nicht laufen oder ich habe vielleicht ein bisschen Probleme mit den Knien, mit den Gelenken. Dann Ausdauertraining haben wir gerade gesagt. Es geht auch Radfahren, es geht auch Schwimmen. Leute, die gerne in den Wintersport fahren oder das entsprechend auch mal gelernt haben, es geht auch Langlauf im Winter. Also von daher,
Es geht
da gibt es
natürlich
viel.
auch Handergometer, Axel. Wir haben damals im Reha-Zentrum mit Herzpatienten am Handergometer trainiert.
Ja,
Und ich
alles
rede von den
möglich.
Leuten, die ins Krankenhaus gehen, die dort eine lange Liegezeit haben. Ich sage, das heißt ja nicht, dass du deine Arme nicht bewegen kannst. Du kannst dein Theraband bewegen und kannst Übungen für kleine Muskeln machen. Also es geht immer irgendwie, ja.
So geht's und vor allen Dingen, man kann ja die Bewegungen, wie du gerade sagtest, auch mit dem Theraband ein bisschen was für die Muskulatur zu tun. Man kann ja auch Bewegungen im Alltag einfach mal mitnehmen, so quasi als Beifang. Also man geht zum Supermarkt, geht man halt mal zu Fuß und trägt die Tüten mal mit seinen Händen nach Hause und fährt nicht alles immer mit dem Auto ab. Also so kann man halt die Bewegung auch in seinen Alltag integrieren.
Ja,
Wenn
sollte
man
man auch.
wenn man im dritten, vierten Stock wohnt, geht man halt, du sagst gerade, man fängt klein an, und dann geht man halt mal ein Stockwerk zu Fuß und nimmt dann erst den Aufzug und steigert das Ganze, bis man halt am Ende in den vierten oder fünften Stock kommt. Also das ist alles möglich und man kann es halt ganz einfach in den Alltag einbauen.
Genau. No excuses, es gibt keine Ausreden. Ja, man muss die Dinge nutzen, man muss aber auch keinen Sport machen. Denn wenn man sich zum Beispiel bei Naturvölkern umschaut, die machen auch keinen Sport. Aber die bewegen sich natürlich den ganzen Tag, weil sie entweder jagen oder sammeln oder mit ihren Nutztieren unterwegs sind. Und da gibt es eine sehr schöne Studie, Axel. Die hat das mal untersucht. Und zwar hat sie ein Volk aufgespürt im bolivianischen Urwald. Und dieses Volk wurde dann verglichen mit Kanadiern. Es war dann wahrscheinlich eine kanadische Forschungsgruppe, die hat das dann eben mit den eigenen Landsleuten verglichen. Und das ist ganz interessant in Bezug auf die VO2 Max, weil wir sehen, dass dieses Volk heißt die Ziman, die leben irgendwo in Bolivien, dass die eine VO2 Max selbst im fortgeschrittenen Alter, also noch in der sechsten, siebten Lebensdekade haben, die etwa bei Sportlern liegt, ja, so wie wir beide, die jeden Tag oder jeden zweiten Tag Sport treiben, die schon so ein bisschen fortgeschritten sind, also so im fünften Lebensjahrzehnt sind. Aber das sind die mit 70, 80 und 90. Und man sieht, dass die Abnahme der VO2 Max hier deutlich geringer ist als bei Kanadiern. Und interessant ist auch, dass das bei Frauen weniger abnimmt als bei Männern. Jetzt könnte man vielleicht sagen, okay, die Männer werden dann ein bisschen fauler und lassen halt die Jungen auf die Jagd gehen und selber machen sie dann nicht mehr so viel ab einem gewissen Alter. Aber es gibt eine andere schöne Studie auch von diesem Volk, die zeigt, dass die selbst in hohem Alter mit 80, 90 immer noch keine kardiovaskulären Erkrankungen haben. Also eine relativ hohe VO2 Max verglichen mit dem westlichen Lebensstil und Abwesenheit von Herzerkrankungen. Ja, ich habe das Beispiel 2019 auf dem Kardiologenkongress in Berlin gezeigt, vor 500 Kardiologen. Und die haben dann den Mund nicht mehr wieder zubekommen, ja, als sie dann gesehen haben, den Vergleich einer US-Studie, also der Durchschnitt von der US-Bevölkerung im Vergleich zu diesem Naturvolk. Und dann sieht man eindeutig, das ist Lebensstil. Das ist kardiovaskuläre Fitness auf der einen Seite und auf der anderen Seite ist das Fehlverhalten in der Ernährung. Und damit habe ich jetzt jeden Tag zu tun, ja, weil zu mir natürlich viele kommen, die eben Multisysteme Erkrankungen haben, wo ich dieses Thema auch immer ansprechen muss. Ja, die kommen zwar über das Thema Ernährung, aber ich muss trotzdem die kardiovaskuläre Fitness ansprechen. Und ich muss es schaffen, als Coach die Leute wieder in Bewegung zu bringen. Und da sind wir an dem Punkt, dass eben nicht jeder, so wie du und ich, so diese Grundmotivation haben, morgens erstmal irgendwie sich bewegen zu müssen. Ja, oder abends oder wann auch immer. Ja, aber wenn wir beide mal uns mal 3 Tage nicht bewegen, dann sind wir schlecht gelaunt. Ja, dann sagen unsere Frauen, sagen, hier sind deine Laufschuhe, die stellen die dann vor die Tür, verkrümmel dich, ja. Geh mal in den Wald und sieh mal zu, dass du diese ganze Energie loswirst. Ja, und da müssen wir auch nochmal drüber reden, was ist denn eigentlich Motivation und wie kriegen wir die Leute in die Motivation? Wie kann man auch, obwohl man nicht per se bewegungsmotiviert ist, trotzdem Menschen in die Bewegung bekommen? Dann gibt es eben auch noch andere Motivationen, die man da ziehen kann. Wie gesagt, müssen wir nochmal dringend einen eigenen Podcast zu machen. Man kann das auch messen, aber lass uns bei der VO2 Max bleiben. Und bei deiner Frage, die war noch nicht ganz zu Ende beantwortet. Also klar, auf der einen Seite Cardiotraining, Ausdauertraining. Besser natürlich draußen, besser in der Natur, besser im Wald als jetzt im Fitnessstudio. Fitnessstudio hat den Vorteil, dass ich das besser steuern kann, dass ich da ein Ergometer habe, ich werde da betreut, ich kann das monitoren. Das heißt, ich habe da entsprechende Instrumente, die dann vielleicht meine Herzfrequenz, aber vielleicht auch den Blutdruck messen und so weiter. Aber ich kann es natürlich auch über passive Methoden steigern. Und zwei passive Methoden, das eine wäre zum Beispiel das Höhentraining. Oder der Aufenthalt in der Höhe, der reicht schon, um die VO2 Max zu steigern. Besser natürlich mit einer Wanderung kombiniert. Also wenn man so auf 2.500 oder 3.000 Meter mal 2, 3, 4 Wochen verbringt, irgendwo in Südtirol oder was auch immer, und dort wandern geht, na, dann hat man durch den geringeren Sauerstoffpartialdruck, der da herrscht, ja, kriegt man sozusagen den inneren Auftrag, mehr nicht Mitochondrien, sondern mehr Erythrozyten zu bauen, also mehr rote Blutkörperchen. Und mehr rote Blutkörperchen können mehr Sauerstoff transportieren. Das heißt, man müsste eigentlich alle Prädiabetiker und Diabetiker erstmal in die Höhe schicken und sagen, jeden Tag eine Stunde wandern gehen. Da noch ein bisschen Ernährungsberatung dazu und dann wäre das eigentlich überhaupt kein Thema mehr. Was man heute aber auch machen kann, wenn man nicht in Südtirol lebt, ist, dass man ein IHHT-Training betreibt. Also ein Intervallhypoxietraining. Bieten heute sehr viele Ärzte an, sehr viele Privatärzte, aber auch Heilpraktiker, Therapeuten, Fitnessstudios zum Teil. Und dort geht man einfach in einen separierten Raum und schnorchelt sozusagen die Umgebungsluft von 2.500 Metern. Und Intervall, das heißt, man hat hier auch noch ein Trainingsprogramm aufgesetzt. Das heißt, diese Maschine, die verändert dann praktisch ständig den Sauerstoffgehalt. Und dadurch trainieren wir über diese kleinen Reize, die wir dann bekommen, trainieren wir letztendlich das mitochondriale System. Mitochondrien, wissen vielleicht auch viele jetzt, die zuhören, sind ja in der Lage, über die mitochondriale DNA sich zu vervielfältigen. Ja, das waren wahrscheinlich mal Bakterien, sauerstoffproduzierende Bakterien, die dann irgendwann mal mit anaeroben Bakterien zusammengekommen sind und haben dann das Leben letztendlich begründet. Deswegen haben wir heute auch den anaeroben und den aeroben Stoffwechsel. Und umso mehr Mitochondrien wir aufbauen, umso mehr Sauerstoff können wir letztendlich in den Mitochondrien in Energie umwandeln. Aber der Sauerstoff muss natürlich erstmal in die Mitochondrien überhaupt transportiert werden. Und dafür brauchen wir wiederum die Erythrozyten. Viele Menschen haben heute eine Anämie, also einen Mangel an rotem Blutbild, das Hämatokrit niedrig, Hämoglobin niedrig, das kann dann zum Beispiel ein Eisenmangel sein oder viele andere Faktoren, die da eine Rolle spielen können. Und das kostet uns natürlich Energie, Lebensenergie letztendlich. Und dann ist man nicht in der Lage, wie du, mal eben so nebenbei, neben dem Job, dann auch noch einen Marathon zu laufen.
Ja, Jens, lass uns noch einmal, also als Ergänzung noch mal kurz auf so ein paar limitierende Faktoren schauen. Du hast es ganz am Anfang schon gesagt und wir haben jetzt auch viel darüber gesprochen, Bewegung und auch Ernährung, das muss so ineinander greifen, auch die Motivation, sich bewegen zu wollen. Und es ist natürlich so, das haben wir gesagt, also es reicht natürlich nicht zu sagen, okay, jetzt bewege ich mich ein bisschen, jetzt gehe ich spazieren, aber trotzdem weiterhin zu rauchen. Wenn ich zwei Packungen Zigaretten am Tag rauche und eine halbe Stunde spazieren gehe, dann kann ich das halt nicht ausgleichen. Genauso kann ich nicht ausgleichen, du sagtest es eben, wenn man laufen geht, nüchtern laufen geht, wenn man dann nach Hause kommt, hat man seine Glykogenspeicher leer, dann darf man sich auch mal einen Löffel Honig gönnen. Wenn man aber sich nicht bewegt, dann sollte man das mit dem Honig weglassen. Ja, klar, auf jeden Fall. Wer sich nicht bewegt, 2 Liter Cola am Tag trinkt, dann sagt, ja, ich bewege mich ein bisschen, damit ich die 2 Liter Cola ausgleichen kann. Also das funktioniert auch so nicht. Also 2 Liter Cola weiter trinken und sich eine halbe Stunde am Tag bewegen, macht die Kalorien nicht wett.
Ja, so ist es. Vielleicht noch mal ganz kurz auf das IAHT-Training einzugehen. Das ist schon eine sehr spannende Sache, weil man kann hier natürlich vor allen Dingen im Einstieg, wenn man jetzt ja Energiemangelsituationen hat oder man hat eben sehr schlechte Vitalkapazität insgesamt. Ja, man ist jetzt so angekommen bei 65, geht jetzt ins Rentenalter und will jetzt mal wieder was für sich tun. Dann wäre das eine ganz gute Idee, darüber wieder in die Steigerung der mitochondrialen Kapazität zu kommen. Also erstmal passiv Und dann natürlich irgendwann der Switch in die Aktivität. Also dann wieder ins Laufen kommen, dann wieder ins, oder erstmal ins Gehen und dann ins Laufen kommen. Und dann irgendwann auch mal wieder das Tempo steigern zu können. Und das macht dann auch irgendwann Spaß, wenn man dann sieht, hey, es geht wieder, ja, ich kann das wieder. Also Alterung per se ist jetzt keine Ausrede dafür, dass man nicht theoretisch auch mit 90 noch einen Marathon laufen kann. Ja, der Weltrekord im Marathon der 100-Jährigen liegt bei 8 Stunden, 25 Minuten.
Es ist unglaublich. Und du hast auch noch ein Beispiel mitgebracht. Also das, was du gerade sagst, man kann immer etwas tun. Man kann auch zu jeder Zeit immer wieder anfangen. Bewegung in jedem Alter und selbst Ernährung auch in jedem Alter. Man kann immer was tun und die Effekte, du hast es eben gesagt, wenn man mal rausgeht und anfängt, eine halbe Stunde spazieren zu gehen, das vielleicht zu steigern oder das dann halt täglich zu machen oder jeder zweiten Tag zu machen, hat unglaublich schnell, zeigt es Effekte. Und worauf ich eigentlich hinaus wollte, du hast noch ein Beispiel von einem Ruderer mitgebracht, 93 Jahre, hatten wir in der Vorbesprechung mal ganz kurz gesagt, der hat erst mit 73 angefangen, Sport zu machen.
Genau, das war der Herr, warte, lass mich ganz kurz gucken, wie er hieß, der also 93-jähriger Richard Morgan, der ein vierfacher Indoor-Ruder-Weltmeister, der hat tatsächlich erst mit 73 mit Sport überhaupt begonnen, hat vorher nie Sport betrieben. Und der hat eine, um das einzuordnen, den hat man dann untersucht, der ist irgendwie auffällig geworden, klar, nach der vierten Weltmeisterschaft haben sich dann Sportwissenschaftler draufgestürzt und haben sich gefragt, okay, was hat der Junge eigentlich drauf? Und dann hat man gesehen, dass er eine relative VO2 Max von 23,2 hat. Jetzt haben wir gerade den Wert für Herzinfarktpatienten 19,7 gehört. 23,2 klingt jetzt nicht nach so viel mehr, aber man muss das natürlich einordnen. Die Herzinfarktpatienten waren 65 und der Mann ist 93. Das heißt, er hat ein Fitnesslevel eines nicht bewegenden 60-Jährigen.
Also das ist unglaublich und das zeigt ja wieder genau, was wir auch sagen, Änderung des Lebensstils, der kann quasi jeden Tag beginnen. Egal welches Alter man hat, egal welchen Fitnesszustand man hat. Na klar, da hast du es auch gerade gesagt, man sollte es zuerst mal messen, es mal mit seinem Arzt besprechen. Also ohne Kontrolle sollte man da nicht anfangen, ohne sich selber mal eingeordnet zu haben. Also jetzt einfach loslaufen ist wahrscheinlich nicht die beste Idee, sondern das einfach kontrolliert zu machen oder auch betreut zu machen, dann hat man in jeder Phase seines Lebens die Möglichkeit, seinen Lebensstil durch Bewegung, durch Ernährung und durch entsprechendes Ausdauertraining, ein bisschen Krafttraining schnell auf jeden Fall zu steigern.
Ja, und wir recherchieren ja mal so ein bisschen vor unseren Episoden. Ist ja nicht alles jetzt so aus der Hüfte geschossen. Ich habe mir die Literatur nochmal angeschaut. Und wenn man sich die VO2 Max vornimmt, dann findet man natürlich logischerweise sehr viel im Leistungssport, keine Frage. Aber dieses VO2 Max-Thema dann zu spiegeln auf Gesundheitsthemen, das ist eigentlich noch gar nicht wirklich so angekommen. Ja, weil man natürlich immer die Leistungsfähigkeit da im Vordergrund hat und weniger das Thema, ja, wir hatten es eingangs erwähnt, Longevity, Langlebigkeit, Fitness im Alter, also die Themen, die dann irgendwann auf uns zukommen. Und da hat man ein, zwei, drei, vier Studien gemacht, wo man gesehen hat, dass eine höhere VO2 Max eindeutig korreliert mit geringerem Risiko für alle chronischen Erkrankungen. So, und wenn wir jetzt volkswirtschaftlich, volksgesundheitlich das eindämmen wollen, wir wollen Herzinfarktrate runterbringen, wir wollen die Krebsrate runterbringen, dann brauchen wir mehr Fitnessprogramme. Ja, wir brauchen einfach mehr Aktivität in dieser Gesellschaft. Und das ist ziemlich eindeutig. Natürlich haben wir auch eine gewisse Alterung, ne? Das haben wir gerade gesehen an den Daten, dass es also immer ein bisschen mehr bergab geht mit unserer VO2 Max. Aber was wir nicht vergessen dürfen, ist, der Sauerstoff muss ja in den Mitochondrien ankommen. Und wenn es keinen Reiz gibt, ja, keinen Hypoxiereiz, also wenn wir nicht ab und zu mal uns bewegen und dann praktisch eine, wie soll man sagen, eine Sauerstoffschuld entwickeln, ja, am Anfang nimmt man weniger Sauerstoff auf. Das reicht aber schon, um diesen Reiz zu setzen auf die mitochondriale Sprossung, dass mehr Mitochondrien entstehen. Und deshalb geht wahrscheinlich ein Großteil der Dysfunktionalität im Alter auf das Konto der Mitochondrien. Und du hast es gerade erwähnt, 10 Medikamente, 10 Pillen. Sehr viele der Medikamente, die in Altersheimen eingenommen werden, sind mitotoxisch. Was bedeutet das? Sie kosten uns Mitochondrien. Sie bauen Mitochondrien letztendlich ab. Und das sind zum Beispiel viele Entzündungshemmer, die mitotoxisch wirken. Das sind viele Antibiotika, die mitotoxisch wirken. Jetzt will ich hier niemanden verunsichern. Ja, aber man sollte dann vielleicht auch mal mit seinem Hausarzt sprechen, ob alles wirklich notwendig ist und ob man nicht den Spieß auch wieder umdrehen kann. Denn das wissen wir auch zum Beispiel von Diabetikern, Typ-2-Diabetikern. Die werden dann perfekt eingestellt auf das Medikament oder auf die Insulindosis. Aber was ist, wenn Diabetiker wieder anfangen, sich zu bewegen und eine gesunde Ernährung aufzubauen? Ja, dann brauchst du nämlich plötzlich viel weniger Insulin, du brauchst viel weniger Medikamente etc. Das heißt, hier muss es dann eine enge Abstimmung geben zum Facharzt, zum Hausarzt, der dann die entsprechende Lebensstilmodifikation mit einpreist in die Medikamentierung. Ja, also man kann den Spieß immer wieder umdrehen. Und ich habe gestern Abend noch eine interessante Studie gesehen. Wenn man so über Longevity, wenn man über die Langlebigkeit nachdenkt, dann gibt es ja diesen Begriff der Senolytika und der Senomorphika. Das heißt, es gibt Medikamente oder auch Inhaltsstoffe in Nahrung, die in der Lage sind, bestimmte Botenstoffe in den Zellen so zu aktivieren, dass Zellen länger überleben. Oder dass Zellen nicht zu schnell abgebaut werden. Oder dass Zellen, die in den Zombie-Status übergegangen sind, ja, die gibt es wirklich, dass die sich abbauen und nicht im Körper persistieren, um dann ständig Entzündung zu promoten. Und da hat man ein uraltes Diabetes-Medikament im Fokus der Langlebigkeit, das ist Metformin. Ja, kennen viele, die ein metabolisches Syndrom haben oder die anfänglichen Diabetes haben, bekommen normalerweise am Anfang immer Metformin verschrieben. Metformin unterdrückt zum Beispiel die Gluconeogenese, also die Eigensynthese von Zucker. Wir sind ja in der Lage, Zucker selber zu produzieren, beziehungsweise Glucose zu produzieren. Jetzt hat man aber gesehen in einer Studie, dass wenn man zu lange Metformin einnimmt, dass das die VO2 Max sabotiert. Also dieses Medikament, was relativ wenig Nebenwirkungen hat, sabotiert uns aber letztendlich die VO2 Max. Jetzt will ich mich aufbauen, kardiorespiratorisch aufbauen, meine mitochondriale Kapazität und meine VO2 Max aufbauen, bin aber medikamentiert auf dieser Ebene und blockiere sozusagen hier diesen Aufbau. Dann wäre es wirklich schlau, dass man einen Ganzheitsmediziner findet, der diese Dinge in Abgleich stellen kann und kann jetzt sozusagen an der einen Schraube drehen und auf der anderen Seite auf der anderen Schraube aber auch drehen. Also mit anderen Worten, die Lebensstilmodifikation steigern und die Adaptation der Medikamentierung dann entsprechend anpassen. Das wäre aus meiner Sicht die Medizin der Zukunft. Ja? Nicht das eine gegen das andere, sondern hier wirklich aufs Allernötigste runter, wenn Menschen ihr Leben nochmal auf links drehen und dann sagen, okay, jetzt bin ich mit dem Job durch. Jetzt bin ich mit der Berufskarriere durch. Jetzt starte ich noch mal eine ganz andere Karriere, wie der Herr Morgan, der einfach mit 73 noch mal losgelegt hat, ja, und erstaunliche Leistung bringt.
Also, ihr hört es gerade da draußen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, man kann immer etwas tun und in jedem Alter und vor allen Dingen, wenn Erkrankungen vorliegen, sucht euch einen guten Arzt, mit dem ihr besprecht, wie ihr wieder in die Bewegung kommen könnt. Und als Ergänzung, Jens, wollte ich auch noch sagen, wir haben eben gerade viel von Bewegung, Ernährung oder sowas auch geredet. Und es hat ja auch einen ökonomischen Faktor, denn wenn wir uns mehr bewegen, uns besser ernähren, dann sind wir halt weniger bei den Ärzten. Dann belasten wir weniger unser Gesundheitssystem, unser Solidarsystem. Und wenn wir nämlich jetzt wieder hören, dass die Krankenkassenbeiträge nächstes Jahr steigen sollen und zwar ganz erheblich steigen sollen, dann fragt man sich, wer soll das irgendwann nochmal bezahlen? Und wie gesagt, wir sollten uns nicht mit unserem Verfall abfinden, sondern einfach aktiv was dagegen tun. Bewegung, Ernährung, die richtigen Experten finden, die uns richtig einstellen, die uns unterstützen können bei einem gesunden Lebensstil. Denn wie du es gerade gesagt hast, also ich weiß nicht, ob unsere Zuhörerinnen und Zuhörer gerne möchten, dass sie mit 70 oder 80 mit 10 Pillen aufwachsen. Aufwachen, die sie dann brauchen und dann auch noch die VO2 Max sich selber sabotieren und einfach nicht besser, sich dadurch nicht besser fühlen, sondern einfach durch Bewegung fühlt man sich besser.
Und hier vielleicht auch nochmal der Tipp für Zuhörer, die jetzt Lust haben, wieder einzusteigen. Manchmal ist es eben auch sinnvoll, sich mal einen Experten zu Rate zu ziehen. Das muss nicht unbedingt ein Arzt sein. Ja, ein Arzt misst dann eher die Biomarker und so weiter. Das ist gut auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es auch gut, einen Praktiker zu haben, der ja jemanden wieder in den Sport bringt, wieder in die Belastbarkeit bringt. Und da habe ich zum Beispiel vor 25 Jahren, ich bin jetzt sogar Ehrenmitglied, den Bundesverband der Personal Trainer gegründet. Und das können wir hier unter dem Video auch verlinken, unter dem Podcast verlinken, dass man sich da auch regional jemanden suchen kann, der einem vielleicht nach mit 2 Stunden, 3 Stunden, 5 Stunden mal wieder in die Bewegung hineinführt. Und wenn es gut läuft, dann auch gleichzeitig noch eine Ernährungsberatung dazu gibt, weil das wären zwei ganz, ganz wichtige Stellschrauben, den Spieß sozusagen wieder umzudrehen. Aber Axel, zum Schluss noch mal ein ganz anderes Thema. In Bezug auf die kardiovaskuläre Fitness und die VO2 Max habe ich gestern Abend auch zufällig gelesen. Da hat eine Frau Renate Oberhofer-Fritz, die ist Professorin und Lehrstuhlinhaberin der präventiven Pädiatrie der LMU München, die hat nämlich auch eine interessante Studie durchgeführt und hat festgestellt, dass die kardiovaskuläre Fitness, die VO2 Max, bei 10-jährigen Kindern mit der Konzentrationsleistung korreliert. Und siehe da, von denen, die eine hohe VO2 Max haben, schaffen es viel mehr aufs Gymnasium. Also nicht immer nur Kopf auf und Stoff rein, sondern bewegen, lernen und wieder bewegen. Oder das gleichzeitig auch noch kombinieren. Ja, dann ist es eigentlich noch besser, das Rezept, während der Bewegung zu lernen. Man lernt viel schneller Vokabeln, man lernt viel schneller Mathematik etc., wenn man in Bewegung ist. Warum? Weil das Gehirn ist besser durchblutet. Es werden mehr Neurotransmitter freigesetzt, die dann auch dieses Gelernte konsolidieren. Und da vielleicht noch ein Satz. Ich habe es vor einer Woche meiner Mutter erzählt. Ich sage: Mutter, du hast mich damals auf dem Gymnasium dazu gezwungen, in Anführungsstrichen, die wird jetzt lachen, wenn sie das hört, ich sollte unbedingt Französisch lernen. Und jetzt war ich vor ein paar Wochen in Frankreich, längere Zeit, und ich konnte mich nicht mal mit dem Taxifahrer unterhalten. Ja, also ganz schlechte Bilanz. Lernen kann man nur, wenn man Lust drauf hat, wenn man motiviert ist, wenn man einen Bezug dazu hat und wenn man natürlich sich viel bewegt. Das war damals eher nicht das Problem. Bei mir war es mehr die Motivation. Aber das finde ich nochmal ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, dass das immer zusammengehört. Bewegung und Sitzen, Lernen, Kognitionsleistungen. Ich meine, wir sind heute eine Dienstleistungsgesellschaft. Wir sind heute eine Gesellschaft von sitzenden Büroathleten, und die brauchen eben zwingend Bewegung.
Und auch unsere Kinder brauchen Bewegung, hast du es gerade gesagt. Die Studie zeigt's. Und umso trauriger ist es, dass immer der Sportunterricht in der Schule als erster gestrichen wird und die Kinder sich halt quasi gar nicht mehr bewegen, sondern nur noch dazu gezwungen werden, still zu sitzen in der Schule und sich das Zeug irgendwie in den Kopf reinzubekommen.
Ja, vielleicht zum Abschluss noch eine lustige Anekdote. Wir haben in den Fitnesstrainer-Ausbildungen immer so auch Fitnesstests gemacht. Du kennst es noch von der Sporthochschule. Da musste man bestimmte an Grundanforderungen erfüllen, sonst konnte man da, durfte man dort gar nicht studieren. Und das haben wir mit unseren Fitness Absolventen auch immer gemacht. Und da habe ich immer eine Geschichte erzählt. Und beim Erzählen fiel mir immer auf, dass plötzlich ganz viele Fragezeichen und Ausrufezeichen vor mir saßen. Denn als ich Schüler war, aufs Gymnasium ging, dann sind wir immer mit dem Fahrrad zur Schule gefahren. Nur die Schule war nicht um die Ecke, sondern eine Tour 13 Kilometer. Das heißt 13 Kilometer hin morgens und 13 Kilometer dann wieder zurück nachmittags oder mittags. Nordsee, viel Wind. Wind hat oft gedreht, morgens gegen Wind, mittags gegen Wind, dann Mittagessen und nach dem Mittagessen nicht an den Schreibtisch, sondern auf den Sportplatz, auf den Tennisplatz, in die Halle oder wo auch immer wir Sport getrieben haben. Und dann hat man abends noch ein bisschen Hausaufgaben gemacht und so weiter. Und das kommt heute eindeutig zu kurz. Nur mal, um so eine Dimension aufzuzeigen, nämlich die Schüler damals in den Fitnesstrainerausbildungen, die haben uns das gar nicht abgenommen. Ja, und heute fahren die Schüler mit irgendwelchen E-Scootern zur Bushaltestelle oder zur Straßenbahn, ja, und müssen sich heute eigentlich fast gar nicht mehr bewegen.
Das ist unglaublich. Also darüber machen wir auch nochmal einen Podcast über das Bewegungsverhalten der unserer Jugend und auch der Erwachsenen heute. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben es gesagt, wie immer, Lebensstil, Bewegung, Ernährung, wir hatten auch die Psyche erwähnt mit der Motivation. Schaut, was ihr da tun könnt, dass ihr eure VO2 Max auch im Alter noch hochhaltet. Und man kann immer was tun, das haben wir gesagt. Und der Jens hatte eben erwähnt, dass wenn ihr mal wieder in die Bewegung kommen sollt, vielleicht mal einen Personal Trainer euch zu nehmen. Und für alle anderen Tipps natürlich, hört einfach unseren Podcast weiter, selbstverständlich, weil hier kriegt ihr ja auch alle Tipps rund um Bewegung und die Ernährung. Und bevor ich mich jetzt verabschiede von euch, wollte der Jens noch was sagen.
Genau, ich habe nämlich gestern Abend noch ein bisschen was recherchiert und habe mich dafür interessiert, wie ist eigentlich der Einfluss von Ernährung auf die VO2 Max? Also wenn man sich überhaupt nicht bewegt und nur bestimmte Ernährungsfaktoren untersucht. Und das ist insofern ganz interessant, weil es gibt tatsächlich Ernährungsfaktoren, die VO2 Max steigern können. Da gibt es zwar relativ wenig Studien, aber es gibt beispielsweise zwei Studien, die mit Ashwagandha durchgeführt wurden, die eine leichte Verbesserung gezeigt haben. Es gibt Studien mit Astaxanthin, auch nur sehr wenige, die eine leichte Verbesserung erzielt haben. Es gibt Studien mit Traubensaft oder mit Magnesium oder mit Beetroot Juice, mit Rote-Bete-Saft oder auch mit Bicarbonat, die gezeigt haben, dass dadurch die VO2 Max leicht gesteigert werden kann. Also, liebe Zuhörer, wenn man das sinnvoll kombiniert, Ernährungsfaktoren, Bewegungsfaktoren, dann hat man einen doppelten, dreifachen, vierfachen Nutzen, wie auch immer. Eins und eins und eins ergibt am Ende drei. Und wenn man das weiß, warum sollte man das nicht nutzen?
Ja, und du machst halt wieder ganz interessante Felder auf, Jens. Ich habe es hier schon gerade auf meinen Zettel geschrieben. Die ganzen Ernährungstipps jetzt gerade zu VO2 Max, da sind viele interessante Sachen dabei. Ashwagandha habe ich mir aufgeschrieben. Nehmen wir auf unsere Liste und dann schauen wir mal, ob wir da auch nochmal einen Podcast zusammenkriegen, weil Ashwagandha ist halt eine ganz, ganz interessante Sache. Da bringen wir bestimmt noch was zu. So. Das soll es aber an dieser Stelle jetzt gewesen sein mit Anekdoten und mit den Sachen, die wir auch noch rausrecherchiert haben. An dieser Stelle, Jens, bleibt mir wieder nur vielen Dank zu sagen an dich. Vielen Dank an euch da draußen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr uns treu verfolgt. Und wie immer, bleibt uns gewogen und vor allen Dingen bleibt gesund. Bis zum nächsten Montag. Bis dann. Macht's gut. Ciao, ciao.
Bis bald.
Das war Milieu oder Mikrobe, euer kritischer Gesundheitspodcast. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.